Ihr könnt schon mal aufschlagen im Hebräerbrief, Kapitel 2, 14 und 15. Das ist heute unser Predigttext, Hebräer 2, 14 bis 15. Aber bevor ich den Predigttext lese, eine etwas längere Hinführung heute. Wir feiern Weihnachten bald. Wir bereiten uns jetzt schon vor. Manche schmücken vielleicht ihre Stübchen zu Hause, um es schön heimelig zu haben. Und man könnte uns ja dann vorwerfen, ihr Christen, ihr betreibt doch nur Weltflucht. Ja, schön ins Nachhause, ins Gemütliche und diese Welt mit allem dort einfach draußen lassen. Aber das können wir der Welt sagen, wer Weihnachten feiert, der betreibt keine Weltflucht, sondern er begegnet unserer größten Angst mit dem einzigen Gegenmittel, welches es in der Welt wirklich gibt, und das ist Christus. Die Angst, das ist heute ein Stück weit unser Thema, die Angst grassiert in diesem Jahr in Deutschland. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, so war es schon immer. Vor der Angst vor Corona oder vielleicht vor der Angst vor der Corona-Diktatur war es halt die Angst vor dem Terror, die mehr verbreitet war. Und davor oder dabei war es die Angst vor dem Klimawandel und davor war es, ist schon noch länger zurück, die Angst vor den Kommunisten. Es gibt immer irgendeine Angst, die uns in Atem hält oder Atem halten soll. Und der Mensch, egal jetzt was seine Ängste sind, der wird natürlich ein ganz schönes Stück weit durch seine Ängste getrieben. Sie entscheiden oft darüber, welche Entscheidungen er in seinem Leben trifft. Das, was wir mit unseren Augen sehen oder lesen, das, was wir mit unseren Ohren hören, das geht sofort in unser Gehirn, das wird sofort von den unzähligen Synapsen, die wir haben, verarbeitet. Also ich habe zum Beispiel vor, dieses Jahr hier einen rosa Weihnachtsbaum hinzustellen mit einer blauen Lichterkette. Und das mag euch noch so wenig gefallen und ihr könnt schockiert sein, aber jetzt ist das Bild schon lange da, dieser rosa Weihnachtsbaum mit der blauen Lichterkette. Ist schon noch im Kopf. Da könnt ihr gar nichts gegen machen. So schnell ist euer Gehirn, obwohl ihr das vielleicht nicht wollt. Manche möchten es vielleicht, ich weiß es nicht. Also Bilder werden hervorgerufen, Szenarien durchlaufen, unser Denken geht in eine ganz bestimmte Richtung und dann werden entsprechende Gefühle produziert. Wut. Wie kann er das machen? Rosa Weihnachtsbaum, der spinnt wohl. Oder Angst, das kann ich nicht sehen. Oder Freude, ja, was auch immer. Und das steuert letztlich unsere Einstellung, unser Handeln. Und dann sagen wir natürlich, oder hören es von vielen Seiten, nein, es geht doch um Wahrheit oder Lüge, es geht um Zahlen und Fakten, es geht um News und eben nicht um Fake News. Das hören wir von allen Seiten. Aber so schnell und so oft, wie dein Gehirn die Bilder und Worte verarbeitet und letztlich Denken und Fühlen bestimmt werden, kann kein Mensch die Bilder und Worte hinterfragen und kontrollieren und verifizieren. Jedenfalls nicht alles, was er so aufnimmt. Zumal wir ja gerade mit Zahlen und Fakten, mit Informationen zugeschüttet werden. Und auch da ist es wieder dann die Frage, was wird betont, was wird vielleicht weggelassen, welcher Bezugsrahmen. Ja, wenn du jetzt eine schwierige Operation vor dir hast und der Arzt kommt und sagt, also 10% ist die Chance, dass sie daran sterben werden. Heftig, oder? Also, aber wenn der Arzt kommt und sagt, 90%ige Chance, dass sie gut durchkommen und dann gesund weiterleben, das klingt doch viel besser, oder? Ist aber dasselbe. Letztlich ist es sogar so, dass es gar nicht so drauf ankommt, ob es falsch oder wahr ist. Man muss es nur oft genug wiederholen. Und so entstehen in uns Ängste und die sind dann einfach da. Ob sie jetzt vernünftig sind, rational, logisch, ist eigentlich dann egal. Ängste sind Ängste und Ängste sind dann real. Und sie haben auch ihre Gründe. Und wir wissen das, mit Angst wird natürlich auch Politik gemacht. Viele Politiker bedienen sogar die Ängste der Menschen. Es ist halt viel leichter, Ängste zu bedienen und zu schüren und damit vielleicht Menschen in eine gewisse Richtung zu lenken, anstatt Ängste zu nehmen und Panik zu verhindern. Es ist das leidige Thema Corona natürlich, das begleitet uns ja jetzt nun schon das Jahr durch, aber ich will nur dieses eine nochmal erwähnen, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, da wurde dieses Protokoll, dieses Geheimprotokoll veröffentlicht, ziemlich am Anfang dieser Corona-Krise, wo dann abgemacht wurde, ja, wir müssen den Leuten Angst und Sorge machen, also sehr stark, ja, Angst machen vor diesem Virus. Wir müssen manche Sachen betonen, die wirklich ganz beängstigend sind, damit die dann auch, sagen wir mal, die Maßnahmen mitmachen oder so. Ne? Ich habe jetzt das letzte Woche wieder im Radio gehört vom RKI-Sprecher, ja, zu Weihnachten, wir müssen auch an Oma und Opa denken. Im Sinne von, ne, die dürfen wir auf keinen Fall irgendwie anstecken. Klar, wir müssen natürlich die, die gefährdet sind, schützen. Das müssen wir machen, ist keine Frage. Dagegen sollte man nicht sein. Aber diese Druck, diese Angstmache, das ist das, denke ich, das Problem dabei. Aber wir können weggehen von Corona, es läuft schon immer so. Klimawandel ist auch so eine Sache. Wir Christen sollen die Umwelt schützen, auch keine Frage. Aber wenn ich dann im Radio höre, die Entscheidungen, die wir in den nächsten 10 Jahren treffen, entscheiden darüber, wie wir die nächsten 10.000 Jahre auf diesem Planeten leben, dann hat das nichts mit vernünftiger Information oder so zu tun oder Umweltschutz. Ja, das ist Angstmache. Und ein weiteres Thema, wo das sehr stark gebraucht wird, ist natürlich das Thema Krieg. Ihr könnt die meisten sicherlich noch, könnt ihr euch noch an den Irakkrieg erinnern unter George W. Bush. Der wurde begonnen, weil der Welt gesagt wurde, Saddam Hussein hat Massenvernichtungswaffen. Das wurde dann von verschiedenen Politikern verschiedenartig wiederholt. Tony Blair hat gesagt, ja, in 45 Minuten sind die einsatzbereit. Dick Cheney spielte eine Rolle und natürlich Donald Rumsfeld, das war der damalige Verteidigungsminister der USA, der sagte, stellen Sie sich einfach vor, der 11. September mit Massen passiert, aber mit Massenvernichtungswaffen. Dann haben wir nicht nur ein paar tausend Tote, dann haben wir zehntausende Tote. Hat er wahrscheinlich recht, wenn es so gekommen wäre. Das Problem war, diese Waffen wurden nie gefunden. Der Außenminister der USA, das war damals Colin Powell, der entschuldigte sich sogar dafür später, dass er vor dem Weltsicherheitsrat mit später als falsch erkannten Tatsachenbehauptungen über Massenvernichtungswaffen von der Notwendigkeit des Irakkriegs überzeugt habe. Er bezeichnete das als Schandfleck in seiner Karriere, diese Rede. Die Bilder, die er da gezeigt hat, wo er gesagt hat, ja, es geht jetzt nicht anders, wir müssen jetzt angreifen. So, sehr ehrbar, dass er sich entschuldigt hat, keine Frage. Aber er konnte es auch nicht rückgängig machen, dass es in diesem Krieg, die Zahlen gehen weit auseinander, zwischen 150.000 und 1 Million Tote gab. Mit Bildern und Zahlen und Worten wurde große Angst verbreitet und so konnte dann der Krieg gerechtfertigt werden. In diesem Jahr ist es natürlich weniger die Angst vor Terror, sondern vor dem Virus oder vielleicht vor einem zunehmend totalitären System oder vielleicht einfach nur vor Verarmung. Und sicherlich überlappen sich diese Ängste auch und dann kommt es darauf an, welche Angst ist jetzt bei dem jeweiligen am größten. Die Ängste sind verschieden. Aber wenn wir dann mal versuchen, hinter diese vielleicht eher oberflächlichen Ängste zu gehen oder tiefer einzusteigen und zu gucken, was sind die Grundängste dahinter? Hinter diesen aktuellen Ängsten, die wir vielleicht haben. Dann werden wir feststellen, am Ende bleibt es fast immer die Angst vor dem Tod. Ne? Klar, Virus, Krankheit, Siechtum. Wer weiß, wie es einem dann geht und am Ende die Gefahr des Todes. Oder totalitäres System, Diktatur, wenn es mehr in so eine Richtung geht, dann kann ich nicht mehr sagen, was ich denke. Dann wird meine Freiheit eingeschränkt. Im schlimmsten Fall lande ich in der Zelle oder in der Folterzelle. Das ist doch das, was wir in unserem Gehirn mit Diktatur verbinden. Solche Bilder kommen doch hoch. Oder Verarmung. Was ist, wenn ich meinen Job verliere? Was ist, wenn ich meine Existenzgrundlage verliere? Viele, viele Menschen in der Welt, die haben keine Angst vor Corona, aber die haben schon lange ihren Job aufgrund der Krise verloren und die haben keine Existenzgrundlage mehr. Die werden auch nicht durch ein soziales System aufgefangen, wie wir das hier in Deutschland haben. Die hungern jetzt tatsächlich. Die haben kein Geld, um sich genügend zu essen zu kaufen. Also das sind Ängste. Gute, also das sind keine total irrationalen Ängste. Und vielleicht würden die Menschen sagen, und vielleicht sagst du das auch, dass du jetzt gar nicht so sehr die Angst vor dem Tod hast, Aber ich denke, es ist in jedem Falle die Angst, dass man sein Leben verliert, so wie man es jetzt eben lebt. Dass es ein anderes Leben wird. Ich verliere das Leben, wie ich es mir wünsche, wie ich es jetzt lebe. Und Ängste können eben dann unser Leben stark beeinträchtigen, unsere Lebensfreude mindern. Sie können zu falschen Entscheidungen führen und das stimmt natürlich auch. Sie können uns natürlich auch schützen. Ich meine, Ängste sind nicht immer total daneben, sind auch irgendwo wichtig. Es ist also letztlich entscheidend, wie gehen wir mit unseren Ängsten um. Dr. Daniele Ganser, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ein Schweizer Historiker, der hat einen ausführlichen Vortrag dazu gehalten. Ich glaube, der heißt Corona und Angst, weiß es nicht mehr genau. Und der bewertet dort jetzt nicht die Gefahr von Corona. Darum geht es dort nicht, will es auch nicht verharmlosen. Und man kann sich den ruhig mal anhören, aber es ist ganz interessant, welche Ratschläge er gibt, damit man nicht durch seine Ängste unkontrolliert gesteuert wird. Das Erste, was er sagt, ist, du bist nicht, was du denkst. Also versuche mal, deine Gedanken zu beobachten. Ja? Nimm sie nicht gleich so ernst. Versuche mal, ein bisschen mehr zu reflektieren. Okay, das ist gut. Das Zweite finde ich auch gut. Faste Medien oder kontrolliere, welche Medien du wie viel konsumierst. Ne? Wir können nicht alles verifizieren. Das kippt erstmal rein, das wird sofort verarbeitet. Also musst du deine Einfallstore kontrollieren. Du musst gucken, wem schenkst du deine Aufmerksamkeit. Finde ich auch gut, ja. Dann sagt er, zentriere dich in dem Moment, tu nicht immer so viel in die Zukunft, zu viel spekulieren oder achte auf deine ruhige Atmung und geh in den Wald und lass den Frieden auf dich wirken. Alles interessante Vorschläge. Mag auch hilfreich sein, aber ich frage trotzdem nochmal, bringt das was auf Dauer? Und rettet dich das denn wirklich vor dem Tod? Kann dir das die Angst nehmen? Nein, sagt er auch selber. Wenn du dich vor der Angst beugst, wenn du panisch wirst, wenn du alles tust, um diese Gefahr zu vermeiden, am Ende, egal wie sehr du dich schützt, stirbst du irgendwann. Und wenn du sagst, nein, ich beuge mich nicht, ich gehe mutig und frei durchs Leben, stirbst du auch am Ende. Nun, es gibt etwas, beziehungsweise jemanden, der dir wirklich die Angst und selbst die Angst vor dem Tod nehmen kann, weil er den Tod und den Strippenzieher hinter allem Bösen in der Welt besiegt hat, und das ist Jesus. Und das ist dieser geniale Text, den ich euch jetzt vorlesen will, aus Hebräer 2, Vers 14 bis 15. Da nun die Kinder, also die Menschen, die Gläubigen, an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er, nämlich Christus, gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Diese zwei Verse geben uns vier Antworten auf die Frage, warum der Sohn Gottes Mensch wurde. Warum Weihnachten geschah, das ist es ja. Die letztliche Antwort ist einfach so krass, so erstaunlich, weil sie so unweihnachtlich klingt, nämlich Weihnachten geschah, um uns aus unserer Todesangst zu befreien. Also Weihnachten hat weniger mit unserem Wunsch nach Harmonie zu tun, sondern mit einer Angst vor dem Tod. Mein erster Punkt lautet heute Morgen, Gottes Sohn wurde Mensch, weil wir Menschen sind. Ja, dieser Vers 14, da nun die Kinder, also wir, an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden. Weil wir Menschen sind, musste Jesus Mensch werden. Das heißt nicht, dass er jetzt nicht Gott blieb, er blieb ganz und gar Gott, aber er wurde eben nun auch Mensch, Inkarnation, er kam ins Fleisch, Weihnachten. Aber wisst ihr, was das für den Sohn Gottes bedeutete, Mensch zu werden? Indem er Fleisch und Blut annahm, nahm er auch unsere Schwachheit an, unsere Zerbrechlichkeit. Er litt dieselben Nöte und Versuchungen, dieselben Ängste, alles das genauso wie ein Mensch. Wir lesen auch im Hebräerbrief, ohne Sünde. Er hat alles erlebt, aber er hat nicht gesündigt. Und so macht dann der Autor des Hebräerbriefs deutlich, Jesus kann uns wirklich in jeder Situation nachempfinden. Er hat alles durchlebt, er hat das größte Leid durchlebt. Jesus weiß, wie es dir geht, egal in welcher Situation du dich befindest. Aber das ist noch nicht alles. Nur durch die Menschwerdung konnte er stellvertretend für uns Menschen eintreten. Nur als Mensch konnte er die Sünden von Menschen auf sich nehmen und das Gericht dafür erleiden. Und gleichzeitig konnte er nur als Gott oder nur ein Gott die unendlich große Strafe für unsere Sünde tragen. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Das erste war, Gottes Sohn wurde Mensch, weil wir Menschen sind. Und das zweite, Gottes Sohn wurde Mensch, um zu sterben. Um für unsere Sünden zu sühnen, musste er die Strafe für unsere Sünden bezahlen. Unsere Sünden müssen bezahlt werden. Sie müssen gesühnt werden. Vor dem gerechten, heiligen Gott. Und wir lesen das in Römer 6, 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also, das ist der Tod. Jesus musste sterben. Nun, Gott in seiner Natur kann nicht sterben. Er ist das Leben. Aber der Gott-Mensch, Jesus Christus, der konnte sterben. Calvin hat das wunderbar zusammengefasst. Und deshalb vereinigte er sich in sich, die menschliche Natur mit der göttlichen. So unterlag er nach der Schwachheit der menschlichen Natur dem Tode, um unsere Sünden zu sühnen. Und so konnte er nach der Kraft der göttlichen Natur den Kampf gegen den Tod führen, um für uns den Sieg zu erringen. Also wisst ihr was, Jesus kam nicht in die Welt und er litt dann, als er ungefähr 33 Jahre alt war, auf tragische Art und Weise den Tod. Er wurde Mensch, um für uns zu sterben. Der Grund der Geburt Jesu war sein Tod. Der Grund für Weihnachten war von vornherein Karfreitag und Ostern. Und sein Tod wurde so zum entscheidenden Instrument, um die Macht des Teufels über uns zu brechen. Christus nahm Fleisch und Blut an, dann lesen wir Vers 14b, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Das ist unser dritter Punkt. Gottes Sohn wurde Mensch, um die Macht des Teufels zu brechen. Also indem er den Tod auf sich nahm, brach er die Macht des Teufels über den Tod. Jetzt fragt man natürlich erstmal nach der Teufel, okay. Viele Menschen, auch viele Christen, glauben an Gott. Das ist schön, aber der Teufel ist für sie dann doch eher mehr so ein Produkt menschlicher Fantasie. Das ist dann die religiöse Angstmacherei. Das ist dann die Taktik, die die Christen eben nehmen, um Angst zu schüren. Da ist der Teufel und der zieht dich und das ist ganz schlimm und die Hölle und so weiter. Da kann man auch Panik machen. Bekehre dich und leb anders und so weiter. Aber die Bibel macht deutlich, das Böse in der Welt, das kann tatsächlich nicht reduziert werden auf allein das schlechte Verhalten von Menschen, schlechter Umgang oder was auch immer. Es gibt einen Feind Gottes, es gibt diesen gefallenen Engel. Und dieser Feind Gottes ist auch ein Feind der Menschen. Und den Teufel nicht ernst zu nehmen, das ist wirklich sehr gefährlich. Und wie ist das jetzt gemeint, dass der Teufel die Macht über den Tod hat? Der Teufel hatte nicht die Macht über den Tod von Natur aus. So, hier haben wir Gott mit dem Leben und hier ist der Teufel mit dem Tod. Das sind so Yin und Yang, die beiden Kräfte, die sich... Nein, das, so ist es nicht gemeint. Aber er verführt den Menschen zur Sünde und damit hat er ihn in den Tod geführt, in den geistlichen Tod. Der Mensch hat gesündigt und war damit von Gott getrennt. Es gab keine geistliche, tiefe, innigliche Verbindung mehr mit Gott. Und das bedeutet den geistlichen Tod. Trennung von Gott. Und das zog dann den leiblichen Tod nach sich. Und wenn es nach dem Teufel geht, möchte er einen jeden Menschen auch in den ewigen Tod führen. In das ewige Gericht. Ewig von Gott getrennt. Das ist das eine. Das andere ist, nachdem der Teufel den Menschen in die Sünde verführt hat, geht er jetzt vor Gott und klagt ihn an aufgrund seiner Sünde. Und da reicht eine Sünde, die der Teufel in deinem Leben findet. Eine Sünde, um dich des Gerichts schuldig zu erklären. Weil eine Sünde gegen einen unendlich heiligen, gerechten Gott wiegt unendlich schwer. Gut, wir müssen nicht so sehr darauf rumreiten, dass eine Sünde reicht. Wir wissen, dass wir voller Sünden sind. Und dass der Teufel viel in der Hand hat, viel auf seinen Anklagezettel hat, um uns zu verklagen. Und da kann man ja, da sollte man tatsächlich Angst bekommen. Doch warum konnte Jesus jetzt durch seinen Tod die Macht des Teufels zerstören? Man könnte doch sagen, war nicht gerade sein Tod ein Zeichen der Macht des Teufels über Jesus? Er hat doch die Massen und vor allem die religiöse Oberschicht und die Römer und so weiter aufgehetzt gegen Jesus, bis er ihn tot hatte. Ja, er hat doch die Angst verbreitet, ne? Das war doch auch so eine Angstreaktion. Da kommt einer, der ist wichtiger, der ist besser als wir, und haben die Pharisäer und Schriftgelehrten gesagt, da müssen wir was unternehmen. Das geht nicht. Was dann hier passiert in unserem Land? Dann verlieren wir unsere Macht, unsere Stellung. Und Jesus brach seine Macht, die Macht des Teufels, über uns. Ganz einfach, weil er ihm die stärkste Waffe, die der Teufel gegen uns hat, wegnahm. Dieses Anklageschreiben. Unvergebene Sünde. Ihr könnt das ruhig mal mit aufschlagen. Kolosser 2 ab Vers 13. Die Stelle ist genauso genial. Kolosser 2 ab Vers 13. Da wird das beschrieben. Kolosser 2 ab Vers 13. Er hat auch euch, die ihr tot wart in Übertretungen, also das hier ist dieser geistliche Tod gemeint, die ihr tot wart in Übertretung, getrennt von Gott, in den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, das ist eine andere alttestamentliche Formulierung davon, ja, wir sind getrennt von Gott, mit ihm lebendig gemacht, neues Leben, indem er, wie hat er das gemacht, euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand. Also das Gebot, das Gesetz Gottes verklagt uns ja. Und hat sie aus dem Weg geschafft. Wie hat er das gemacht? Indem er sie ans Kreuz heftete. Durch seinen Tod am Kreuz. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnete, das sind diese Teufel mit seinen bösen Mächten, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an denselben. Wisst ihr, Jesus wurde dort gekreuzigt, um ihn sozusagen an den Pranger zu stellen, um ihn zu entwürdigen, zu demütigen, wie so tief es nur irgend geht. Aber es geschah genau das andere. Der Teufel und alle seine Mächten wurden dort am Kreuz an den Pranger gestellt. Jesus entmachtete den Teufel, weil er für unsere Sünden starb. Das heißt, der Teufel kann dich nicht mehr verklagen und verdammen. Selbst vor dem Teufel muss ein Christ keine Angst mehr haben. Jesus wurde Mensch, um zu sterben. Jesus starb, um den Teufel zu entmachten. Jesus entmachtete den Teufel und befreite uns so aus der Knechtschaft der Todesfurcht. Ja, das ist jetzt der Vers 15. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Das ist der vierte Punkt. Gottes Sohn wurde Mensch, um uns aus der Knechtschaft der Todesfurcht zu befreien. Der Mensch hat Angst vor dem Tod und diese Angst lähmt ihn. Jetzt sagen sich vielleicht trotzdem noch welche, vielleicht eher die Jüngeren. Also, ehrlich wahr, ich renne nicht den ganzen Tag rum mit Todesangst. Ich bin noch jung, ich genieße das Leben und wenn das Leben mal zack, zack vorbei ist, dann ist es halt so, ich habe keine Todesangst. Aber ich sag mal so, oftmals ist es so, dass man einfach noch nicht länger drüber nachgedacht hat, noch nicht tiefer drüber nachgedacht hat. Man macht sich eben keine Gedanken darum. Warum? Ja, weil das eben ein Thema ist, mit dem wir uns nicht gerne auseinandersetzen. Weil wir Angst davor haben. Dass ich das verdränge, dass ich den Tod so ist halt das Leben dann vorbei. Das sind doch alles nur Sprüche, die letztendlich auch nur von unserer Angst vor dem Tod Zeugnis geben. Der Mensch hat Angst vor dem Tod und allen Dingen, die uns dahin führen. Da wird es dann schon deutlicher. Ja? Was führt uns denn zum Tod? Nun, Krankheit, Hunger, Not, Verfolgung, Terror, Gewalt, Ungerechtigkeit. Und wie viel Zeit verbringen wir damit, vor diesen Vorboten des Todes zu fliehen oder uns wenigstens davor abzulenken oder zu betäuben oder zu schützen? Schon die Vorboten des Todes machen uns Angst. Der Tod an sich erst recht. Ich habe einige Menschen kennengelernt, die gesagt haben, ja, keine Angst vor dem Tod, keine Angst vor dem Tod. Nein, im Gegenteil, wenn es dann mal bei mir soweit ist, wenn ich dann mal alt und krank bin und dann weiß, ich werde auch nicht mehr gesund, dann gehe ich halt freiwillig aus dem Leben. Da quäle ich mich doch nicht. Und als es dann soweit war, haben sie sich ans Leben geklammert und haben die Medikamente in sich reingeschoben, wie es nur so ging, um noch ein paar Stunden oder Tage länger zu leben. Wenn du dann soweit bist, dann kommt die Angst. Die Angst vor dem Verlust der Kontrolle. Ja, Tod, das ist Endgültigkeit. Da geht eine Tür zu, und zwar für immer. Und was kommt denn dann hinter der Tür? Dann habe ich Angst, weil ich eben nicht weiß, was kommt. Dann habe ich Angst, weil ich spüre, oh, vielleicht muss ich mich ja verantworten, tatsächlich verantworten vor einem Gott für mein Leben. Dann habe ich Angst, weil ich dann merke, hey, und vielleicht kommt da tatsächlich Himmel oder Hölle, Gericht, ewiges Gericht. Der Mensch rebelliert sein Leben lang gegen Gott, gegen seinen Anspruch auf sein Leben, gegen sein Gericht. Und diese Rebellion, dieser Gedanke, ich will mein Herr sein, ich will mein Gott sein, ich bestimme über mein Leben. Und ich bestimme auch über meinen Tod, auch das, darum geht es ja heute. Es ist letztendlich ein Ausdruck der Knechtschaft durch die Todesangst. Und wisst ihr was? Es ist richtig, diese Angst zu haben. Wir sollten Angst vor dem Tod haben, nicht nur vor dem leiblichen Tod, sondern vor dem ewigen Tod. Auch im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 13. Denn wir kennen doch den, der sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und doch brauchen wir keine Angst vor dem Tod haben. Und auch keine Angst vor dem Gericht zu haben. Und wir brauchen auch uns nicht von all den anderen Ängsten in dieser Welt treiben und bestimmen zu lassen. Vor diesen Vorboten des Todes. Weil wir Jesus haben. Das ist die Antwort. Weil Jesus Fleisch und Blut annahm, um für uns in den Tod zu gehen und durch seinen Tod am Kreuz den Tod des Todes herbeiführte. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Ich fasse das nochmal zusammen. Jeder Mensch, ob jetzt bewusst oder unbewusst, er hat eine tiefe Angst vor dem Tod. Und diese Angst hält uns in einer lebenslangen Knechtschaft. Aber wir werden aus dieser Gefangenschaft befreit, weil Jesus die Macht des Teufels gebrochen hat. Und Jesus konnte die Macht des Teufels brechen, weil er selber in den Tod gegangen ist. Und Jesus konnte sterben, weil er Fleisch und Blut annahm, unsere menschliche Natur. Und deshalb feiern wir Weihnachten. Und ich hoffe und wünsche dir, dass du deshalb persönlich wirklich von Herzen Weihnachten feierst. Dass du zu Jesus gehst und ihm deine Sünden bringst und deine Sorgen und deine Ängste, dass du es ihm in den Schoß legst und wirklich dieses Wort annimmst, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, ich gebe euch Leben, ich habe euch in meiner Hand. Und er wird dich dann davon befreien. Er wird dich nicht aus deinem Leid herausreißen, jedenfalls nicht in jedem Fall. Du wirst immer noch in dieser Welt leben und immer noch Bedrohung erleben. Aber er wird dich aus deiner Sünde und aus deiner Sinnlosigkeit, auch aus der Sinnlosigkeit dieses Leids und aus deiner Verlorenheit befreien. Das hat er uns versprochen und dafür ist er gekommen und dafür ist er ans Kreuz gegangen und dafür ist er auferstanden und hat gezeigt, ich habe darüber gesiegt. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr, verhindere, dass unsere Ängste, wie rational oder irrational sie auch sein mögen, dass sie uns nicht von dir trennen, sondern dass wir umso mehr deine Nähe suchen. Wer unterm Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, du wirst mich erretten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Du wirst mich mit deinen Fittichen decken. Deine Treue ist mir Schirm und Schild. Ich brauche mich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Wer sich an dich klammert, den willst du erretten. Wer deinen Namen kennt, den willst du beschützen. Wer dich anruft, den willst du erhören, ihm beistehen in der Not, ihn befreien und zu Ehren bringen, ja, ihm ewiges Leben schenken und dein Heil schauen lassen. So bitten wir dich, Herr Jesus Christus, schenke, dass wir gerade in diesen Tagen dich schauen, dein Heil, dass wir dort uns immer wieder festmachen und gestärkt werden und mutig dir nachfolgen. Amen.